Heute zu Gast die Comedian und Unternehmerin Caroline Kebekus.
Aber ich glaube, dass wenn man selber merkt, was man für eine Verantwortung hat, weil mit Reichweite kommt natürlich auch Verantwortung, mit großen Hallen kommt Verantwortung. Wenn ich auf der Bühne stehe und sehe die ersten 10 Reihen, das sind ganz junge Mädchen, die mich mit riesigen Augen angucken, wo ich genau weiß, denen kann ich jetzt alles erzählen. Also ich habe eine totale Macht. Dann merkt man eben auch, dass man eine Stimme hat, die was ausmacht.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Es folgt ein kurzer Hinweis für alle OMR Festivalbesucher, insbesondere die, die im B2B oder Industriekosmos aktiv sind. Wie ihr alle Podcast-StammhörerInnen wissen, nutzen wir bei OMR schon seit längerem SalesViewer und weisen ja auch gerne hier darauf hin. Damit generieren wir wirklich zahlreiche B2B-Leads für uns und unsere verschiedenen Aktivitäten. Wer bislang SalesViewer noch nicht genauer selber unter die Lupe nehmen konnte, der kann das jetzt demnächst nämlich auf dem Festival tun. Und zwar gibt es dort einen Gemeinschaftsstand von SalesViewer mit OMR-Reviews, wo unter anderem auch der neue OMR-Viewer präsentiert wird. Ein Tool für unsere Kunden von OMR-Reviews. Das Ganze findet statt in der Halle A1 am Stand C11. Und noch mehr SalesViewer am zweiten Eventtag spricht der Gründer von SalesViewer, der Benny, auf der Blue Stage über spannende B2B Best Practices. Also da kann man auch nochmal SalesViewer kennenlernen. Ansonsten natürlich alle Infos im Netz oder in Halle A1 am Stand C11. Zurück zum Podcast. Als bei uns intern die Idee aufkam, ein Gespräch mit Caroline Kebekus zu machen, da war ich ehrlicherweise etwas in Sorge und hatte fast schon ein bisschen Angst, denn ich nehme sie als sehr scharfzüngig, sehr kritisch wahr und auch sehr feministisch. Und vielleicht bin ich jetzt nicht ausreichend feministisch, war meine Sorge, und fange mir da Kritik oder auch generell an unserer anderen Positionierung, als sie die Welt sieht. Am Ende war das dann nicht so, und der Kollege Florian Rinke bei uns aus dem Team hat mich auch überzeugt und meinte, hey, das musst du auf jeden Fall machen, die ist wirklich spannend und ist auch sehr nett, das wird schon funktionieren, und hat dann auch funktioniert, und ich habe sie auch schon vorher spannend gefunden, das hat sich auch bewahrheitet. Sie hat mir relativ offen erzählt, wie das Comedy-Business funktioniert, natürlich wie immer, was man damit so auch verdienen kann, größenordnungsmäßig, und was sie jetzt alles noch so macht. Sie ist am Ende auch Veranstalterin, das war mir gar nicht so klar, ich habe das in der Vorbereitung gesehen. Also ein reichhaltiges Paket voll Caroline Kebekus. Wer ansonsten noch Bock hat, von mir einmal die Woche eine WhatsApp zu bekommen, der kann bei uns in den Shownotes das Ganze abonnieren. Da gibt es wirklich einen WhatsApp, sehr, sehr organischen Newsletter, wo ich nichts anderes tue, als euch die 2, 3 Links zu schicken, die ich in der jeweiligen Woche spannend fand. Texte, die ich gelesen habe und die ich irgendwie relevant fand, würde ich dann weiterschicken. Plus halt ein Reminder auf unseren Podcast hier. Das Ganze kannst du kämen per WhatsApp. Ihr könnt außerdem in dem Zusammenhang mal erleben, wie geiles Messenger-Marketing hoffentlich funktioniert, zumindest technisch. Dafür sorgt nämlich Charles, unser Partner, einer der Top-Messaging-Services, die es so gibt, die sozusagen eine Software haben, mit der wir ganz einfach euch allen eine WhatsApp schicken können. Und ja, das macht Charles. Wir sind auch im Festival dabei. Wir sind sogar zum ganz, ganz kleinen Teil an Charles beteiligt. Jetzt geht's aber los mit dem Gespräch mit Caroline Kebekus. Hi, Caroline Kebekus.
Hi, hallo.
Mittlerweile bist du mehr als nur Comedian, kann man das schon so sagen, oder?
Manchmal werde ich vorgestellt mit wahnsinnig vielen Attributen, die da sich aneinander ketten. Aber ja, ich mache nicht nur Comedy, so, das kann man schon sagen, ja.
Und du bist jetzt irgendwie, vor allen Dingen, man könnte auch so sagen, Comedy ist vor allen Dingen ein richtiges Business. Wenn man das so mal als Business betrachtet, dann ist das schon ziemlich lukrativ, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wenn es läuft, dann ja.
Wie lange hat es bei dir gedauert, bis es angefangen hat zu laufen? Also ich meine, es gibt ja immer so die Legende, dass es bei dir alles so schnell ging.
Ja, die Legende ist nicht so richtig wahr, weil ich habe ja 1999 ein Praktikum beim Fernsehen gemacht. Ne? Damit fing es an. Da war ich 19 Jahre alt. Das ist mittlerweile 23 Jahre her.
Okay.
Da habe ich angefangen zu spielen. Da habe ich ab und zu in Sketchen mitgespielt, einfach weil die Leute, die da das eigentlich spielen sollten, die waren glaube ich nicht da oder so. Und dann haben die gesagt, ah Mist, wir müssen jetzt aber drehen, wir brauchen eine junge Frau. Ah, junge Frau, Praktikantin, perfekt, hier, mach du das. Und dann ging das ganz gut. Und ich habe da auch ganz eng mit den Autoren zusammengearbeitet. Ich gender hier übrigens nicht, weil das waren alles nur männliche Autoren. Und da haben die ganz schnell so rausgefunden, dass ich ganz witzig bin und dass ich das ganz gut kann und so. Und habe dann da immer mehr gemacht und habe dann wieder ein bisschen gebraucht, bis ich dann mal mit Stand-up angefangen habe. Und also als dann die Menschen auf mich aufmerksam geworden sind, dass ich Stand-up mache und was ich so kann, da ging's schnell. Da ging's mir auch am Anfang ein bisschen zu schnell, muss ich sagen. Aber so mein ganzer Weg ist jetzt schon echt lang, so würde ich sagen. Also so raketenhafter Aufstieg, das ist in meinem Bewusstsein, wenn ich sowas lese über mich, ist das total weird, weil ich das einfach schon so wahnsinnig lang mache.
Aber sag mal so ein paar Worte zu dem Business als solches oder Business oder zu der Kunst, kann man ja auch sagen. Wie viele Leute fangen damit an, aus deiner Schätzung so grob, und wie viele können damit am Ende dann da gut von leben?
Ja, wie viele das damit anfangen, keine Ahnung. Das ist ja so, in Anfang 2000er kam das ja erst auf überhaupt, dass es so Stand-up gab in Deutschland. Ne? Da gab es dann den Quatsch Comedy Club. Oder hat, glaube ich, sogar schon 98 angefangen, weiß ich gar nicht. Da hat man erstmal gesehen, okay, das ist irgendwie eine Kunstform. Aber so ein Künstler alleine auf der Bühne, das ist schon eher so Kleinkunst gewesen. Ne? Das war, dann hat man so gespielt in vielleicht so vor 150, 200 Leuten. Aber das ging dann erst so mit der Ära Mario Barth, Dieter Nuhr und so los, dass man plötzlich in riesigen Hallen gespielt hat. Und da war natürlich dann der Moment, wo viele so gedacht haben, okay, also ein Mensch auf der Bühne, Kosten eigentlich relativ wenige, viel Eintritt, viele Menschen.
Ganz genau.
Da kommt schon viel, viel zusammen. Und ja, ich glaube, dass das als Vorstellung vom einfachen Geldverdienen super ist. Nur bis du dann eine Größe spielst, wo du sagen kannst, ja, läuft ja hier richtig geil. Das dauert eine Zeit lang, ne? Und das muss man natürlich auch extrem wollen und können, weil auf dem Weg liegt wahnsinnig viel auch Scheitern, ne? Und neu schreiben und neu lernen und immer wieder auf die Bühne gehen und wieder scheitern und nochmal hochgehen und so. Also es ist schon ein Job, der ist nicht für jeden was, glaube ich.
Aber du kriegst es generell auch nur hin, große Hallen zu füllen, wenn man im Fernsehen sehr präsent ist, oder? Das bedingt sich nach wie vor noch relativ stark, oder?
Also es gibt auch Kollegen, die das überhaupt nicht brauchen. Also Teddy zum Beispiel, Tecklebrand, der hat ja im Internet angefangen. Der war ein totales Internetphänomen. Ich weiß noch, dass ich ein Plakat von dem gesehen habe und habe so gesehen, der spielte, glaube ich, in der Liederhalle in Stuttgart. Und dann dachte ich so, ich kenne den überhaupt, wer ist denn das, ne? Und dann hat mir irgendwer gesagt, ja, der macht diese Videos im Internet. Ich so, krass, das ist ja unglaublich, weil der hat dann schon echt so Tausender, Zweitausender Locations gespielt. Und das ist schon super fett, ne? Also, und das komplett ohne Fernsehpräsenz. Da gab's von ihm nichts im Fernsehen. Das ist, glaube ich, aber eher eine ungewöhnlichere Situation. Es gibt auch das Phänomen, das habe ich auch schon von Veranstaltern gehört, dass Leute, die im Internet riesig sind, wenn man die dann auf Tour schicken will, dann funktioniert es plötzlich gar nicht. Also es ist nicht jeder durchblickt es irgendwie. Also es gibt da keine Formel, so dass du sagen kannst, der ist jetzt dreimal im Fernsehen aufgetreten oder der ist jetzt hat jetzt so und so viel Millionen Follower bei YouTube und deswegen kaufen die Leute Tickets. Das funktioniert nicht so einfach. Also es hilft natürlich eine Fernsehpräsenz. Logisch, früher war es auch so, wenn man bei TV Total auftreten durfte, ne, mit den fetten Quoten und durfte da seine 5 Minuten machen, dann haben danach die Ticketverkäufe geklingelt. Ne. Das war einfach so. Und das ist auch heute noch so, dass wenn man irgendwo einen guten Auftritt hat, der sich vervielfältigt oder so, ne, auch im Netz, dann wirkt sich das natürlich auf die Verkaufszahlen aus. Aber solche Spots gibt's ja nicht mehr unbedingt im Fernsehen. Ne. Also jetzt gibt's wieder TV Total. Ich weiß gar nicht, ob die da Comedians auftreten lassen. Aber Nightwash und sowas zum Beispiel, was ja früher recht prominent im Fernsehen lief, das ist jetzt, das ist ja auch nicht mehr der Fall. Ne? Also es ist jetzt, glaube ich, ein bisschen schwieriger geworden. Auf der anderen Seite hat man halt das Internet, wo man Werbung für sich machen kann. Ne?
Was war denn für dich so der größte Push?
Gute Frage. Ich überlege
also
gerade, weil...
Ich glaube, du hast mal irgendwann im Podcast mal Raab gesagt, sei groß gewesen.
Ja, genau. Also ich glaube, bei mir war es auch so TV-Total-Auftritte... Und ich war halt schon sehr fernsehpräsent, bevor ich angefangen habe, mein Programm zu spielen. Ich habe ja 2013 mein erstes Solo-Programm gemacht, Pussy Terror, und habe schon direkt Premiere im Gloria gehabt in Köln. Das ist eine 500er-Location. Das ist wahnsinnig ungewöhnlich. Also normalerweise startet man kleiner. Und ich glaube, mein zweiter Auftritt war schon im Theaterhaus in Stuttgart vor 800 Leuten oder 850 Leuten. Das war schon... da hatte ich schon eine wahnsinnige Fernsehpräsenz. Mein Bruder meinte letztens zu mir, es gab so Anfang der 2000er, gab es so Wochenenden, wo ich auf jedem Sender zu sehen war. Also bei RTL, bei Freischnauze, bei Freitagnacht-News, dann bei Sat.1, bei Was guckst du? Also das war mir gar nicht so bewusst im Nachhinein, aber da war schon sehr viel los.
Und wenn man so ein bisschen von dir was hört, auch irgendwie so ein bisschen recherchiert, dann merkt man, es war sogar so, dass deine Anfänge ein bisschen gebremst wurden, hast du mal so beschrieben, so bewusst von deinem damaligen Management, dass die dich gar nicht in die großen Venues reinbuchen wollten oder reinlassen wollten, sondern dass sie dich bewusst in kleineren Venues haben spielen lassen, weil das sozusagen in eurem internen Machtgefälle vielleicht besser gewesen wäre oder sowas. Da hast du ein bisschen
erzählt. Genau. Ja, genau. Es gab halt so ein Anliegen, mich, ich würde es jetzt so nennen, unter Kontrolle zu halten. Also ich kann mir das sonst nicht anders erklären, weil normalerweise wächst man ja miteinander. Also dass man Management hat oder Booking war das in meinem Fall, dass man zusammen eben größer wird und davon dann auch natürlich profitiert und so. Ne? Also eigentlich war das seltsam, aber es gab halt so interne Strukturen, die waren einfach nicht gesund, würde ich jetzt mal so im Nachhinein sagen. Und
deswegen musstest du immer in Köln das E-Werk spielen statt die Langsessen.
Genau, E-Werk ist toll, ne? Ich spiele wahnsinnig gerne im E-Werk. Das ist eine unfassbar tolle Location, aber ich habe halt auch irgendwann den Anspruch gehabt, mich mit den Männern zu messen. Deswegen habe ich dann auch den Comedy-Preis irgendwann moderiert, weil ich mich messen wollte. Ich wollte aus meiner Komfortzone raus und ich hatte so das Gefühl, da geht noch was. Ich kann das auch. Also ich muss jetzt nicht jeden Tag Auftritte vor 14.000 Leuten haben. Das ist nämlich wahnsinnig anstrengend. Aber das in Köln zu machen und ich hatte so im Gefühl, ey, wir kriegen das ausverkauft. Und dann haben wir es ja sogar zweimal hintereinander ausverkauft. Also das war schon verrückt. Aber es brauchte schon so meinen eigenen Motor, der gesagt hat, ich will das jetzt so machen.
Ist es für dich viel anstrengender, vor 14.000 Leuten zu spielen, als vor 800 Leuten?
Ja. Ja, es ist viel anstrengender. Warum? Weil das Publikum ist ja eine Energiemasse, ne? Also alle, ich spüre ja alle Leute, die da sitzen. Ich krieg die ja deren Reaktion mit. Die kommen ja auf der Bühne an. Das muss ich ja absorbieren und irgendwie zurückspielen. Das ist ja wie so ein Tischtennisspiel oder ein Tennismatch, das man die ganze Zeit mit dem Publikum spielt. Und 800 Leute sind natürlich viel näher an dir dran, kommt auch immer auf den Raum an und so, aber wenn du 800 Leute hast und du hast nicht allzu hohe Decken, dann kannst du den Saal anzünden relativ schnell, dann kocht die Stimmung so. Und die das ist auch wahnsinnig viel Energie, aber 14.000 Leute sind einfach nochmal echt was anderes, weil die zum Teil natürlich so wahnsinnig weit weg sind, ne? Und man hat auf der Bühne das Gefühl, man muss ja jeden erreichen, auch auf dem hintersten Platz. Also nach zweimal Lanxess Arena möchte man sich einen Tag hinlegen, sage ich mal so.
Okay. Aber um das einmal zu besprechen, also ich meine, die Frage ist jetzt bei uns irgendwie normal, so eine Lanxess Arena zu voll zu machen. Du hast am Anfang selber gesagt, es klingt jetzt schon sehr wirtschaftlich. Also es ist für dich dann auch schon trotzdem ein sehr lukrativer Abend dann da, oder zwei gewesen.
Absolut. Ja, natürlich, klar. Also nicht nur für mich, ne? Da sind ja sehr, sehr viele Gewerke, die da dran dann mitverdienen, ne? Und dann will man natürlich auch seine Leute gut bezahlen. Wir sind unterwegs mit 20 Menschen, die da mit mir diese Show stemmen. Und das ist natürlich auch diese Idee, dass man denkt, naja, da steht ein Mensch vorne auf der Bühne und der kassiert nachher alles. So, ganz so einfach ist es nicht.
Das heißt, 20 Leute, das ist ja also ne, schon dann nicht mehr nur Solo, sondern dann hast du da Licht und Maske oder was ist das alles so für Gewerke?
Wir nehmen Licht und Ton selber mit, wir nehmen eine eigene Bühne mit, wir haben einen eigenen Backdrop, einen Vorhang, einen riesigen. Das macht einfach das Bühnenbild total schön. Ich bin ja eine kleine Frau, ne? Wenn ich in Mannheim in der SAP-Arena alleine auf der Bühne stehe und ich habe kein Feuerwerk neben mir, dann muss man irgendwie gucken, dass man die Bühne so baut und beleuchtet, dass ich im besten Fall irgendwie 3 Meter groß wirke. Und das haben fleißige und schlaue Menschen sich überlegt. Ich habe nämlich so einen extra Würfel, der wird auf die Bühne gebaut, sodass man den ganzen Raum von der Bühne optisch verkleinert. Also ich stehe quasi wie auf so einem kleinen Podest bin so eingerahmt von meinen Leinwänden. Und das macht total was aus. Und dafür braucht man einfach viele Leute und viel Material. Wir sind ja auch mit einem Truck unterwegs und haben dann aber in jeder Stadt auch die gleichen Bedingungen. Weil wir nehmen sogar eine Küche mit. Wir haben eine Küche dabei, weil okay. Unser Koch für uns kocht.
Okay, aber am Ende ist es dann so eine Caroline Kebekus GmbH, wo dann 20 Leute angestellt sind?
Nee, so ist es nicht. Also die Tour wird veranstaltet von der Bühnenkunst. Das ist eine Firma, an der ich mit beteiligt bin. Mhm. Und die kaufen dann sozusagen für die Tour die einzelnen Gewerke ein. Und früher war das noch so, da gab es diverse Stagehands-Firmen. Die gibt es seit der Pandemie, glaube ich, nicht mehr und nicht mehr viele. Und die haben uns die Rigger und die Stagehands vermittelt. Da haben wir gesagt, wir brauchen von euch, weiß ich nicht, 15 Leute, die mitkommen. Und dann wissen die, was wir brauchen. Was sind das für Leute? Die müssen oben in den Traversen rumkriechen. Die müssen hier möglichst schnell alles aufbauen und möglichst schnell vor allen Dingen wieder abbauen. Das ist ja ein totaler, also logistisch, wenn man meine Jungs und Mädels sieht, wie die meine Bühne abbauen, ey, das ist Wahnsinn. Da sind schon echt Veranstalter nachher zu uns gekommen und auch von den Hallen, die Leute, die Betreiber haben gesagt, ey, sowas haben wir noch nie gesehen, weil so effizient, wie die arbeiten, das ist echt Wahnsinn. Du musst da schon Leute haben, die das wirklich können. Dann nehmen wir natürlich noch Techniker mit, Licht und Ton, dann eben ein Koch, eine Küche. Dann haben wir die Mädels und Jungs von der Bühnenkunst, die dann natürlich vor Ort gucken, dass alles läuft. Security, was haben wir noch dabei? Video natürlich, ne, weil die Hallen so groß sind. Dann können die meisten Leute mich ja gar nicht sehen, wenn ich dann da so puppiklein auf der Bühne stehe. Das heißt, wir haben Video-Operator dabei, diese riesen Leinwände dabei. Also da kommt schon was zusammen.
Und wie viel in normalen Jahren, jetzt nicht Pandemiejahren, wie viel Abende spielst du so im Jahr?
Eigentlich, ich würde mal sagen, so wenn es so eine normale Tour ist, so 40 bis 50.
Okay, wow. Ja. Das ist schon also
dann mache ich ja noch eine Fernsehsendung und so. Also ich bin gut unterwegs, ja. Also mal mehr, mal weniger, ne? Also das ist, ja, kann man nicht so pauschal sagen.
Aber Live-Auftritte sind für dich schon jetzt, wenn man da wirtschaftlich drauf schaut, das Wichtigste, also das Fernsehen oder Netflix machst du ja auch und andere Sachen, die können nicht das für dich jetzt ermöglichen, was Live-Konzert oder Live-Tournee kann.
Das kann man mir nicht ersetzen, so würde ich sagen. Aber auch vom künstlerischen Input, sage ich mal, was man da wie man sich selbst erfüllt fühlt. Ne? Ich merke das selber, dass wenn ich wahnsinnig viel Fernsehen gemacht habe, dass ich denke, boah, ich muss mal wieder auf eine Bühne. Aber natürlich auch, finanziell ist es natürlich mit nichts vergleichbar. Und das macht mich ja wahnsinnig unabhängig. Habe ich die Möglichkeit, beim Fernsehen zu sagen, das möchte ich machen und das möchte ich nicht machen. Und kann das einfach so durchsetzen, weil ich es ja gar nicht machen muss. Mhm. Ne? Also ich könnte ja auch sagen, gut, dann mache ich es nicht. Mhm. Dann mache ich nur noch Tour. Das ist auch okay.
Aber dann haben sich jetzt die Pandemiejahre, also jetzt mal grob überschlagen, aber es ist ja eine ziemlich einfache Rechnung, am Ende auch wahrscheinlich Millionen gekostet, dass du einfach da nicht auftreten konntest.
Ja, aber ich muss sagen, also das trifft mich natürlich bei weitem nicht so hart wie andere KollegInnen. Ne? Also das... ich bin ja sehr weich gefallen und ich habe sofort quasi andere Sachen gemacht. Ich habe ja Möglichkeiten gehabt. Ich habe einen Podcast gemacht jetzt, der bald rauskommt. Ich habe ein Buch geschrieben. Also da kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Aber es gibt so viele Künstler und Künstlerinnen, die davon leben, dass sie jeden Tag irgendwo auf einer Bühne stehen und gut davon leben können. 200, 300 Leute haben am Abend, die nicht einfach zum Radio gehen können oder zu einem Hörbuchverlag und sagen können, jetzt mache ich was anderes. Ne? Das ist natürlich völlig unmöglich. Deswegen würde ich jetzt sagen, dass es bei mir echt eine andere Situation ist. Aber natürlich ist auch meine Crew, alle meine Jungs und Mädels, die mit mir unterwegs waren, das war eine schreckliche Zeit für die. Auch weil, also natürlich haben viele auch Hilfen bekommen, manche haben nichts bekommen, manche haben Unterstützung bekommen, aber dieses zu Hause sitzen und nichts machen können und eigentlich aber ist dein Talent, das Licht zu machen für riesige Konzerte und Venues wie eben SAP Arena oder Lanxess Arena und dann plötzlich wirst du gar nicht mehr gebraucht und so, das ist schon psychisch sehr, sehr schwierig gewesen für sehr, sehr viele.
Siehst du das jetzt auch bei den Ticketbuchern oder guckst du dir das überhaupt an? Also verfolgst du so jetzt, ne, gehen die Ticketbuchungen, ziehen die wieder an jetzt für, ich meine, du hast ja Termine draußen für den Sommer, auch für den Herbst. Guckst du da drauf und machst dir Sorgen oder verfolgst du es überhaupt enger oder lässt es einfach laufen und irgendwann sagt dir jemand, hey, in zwei, drei Wochen müsstest du mal wieder, weil das Ding ist voll.
Also die Termine, die jetzt von mir noch im Verkauf sind, das sind ja alles Termine, die 2020 schon im Verkauf waren, ne? Und 2019 auch. Also das ist alles eine laufende Tour. Die meisten Termine sind schon ausverkauft und die sind jetzt zum vierten, fünften Mal verschoben. Ich weiß es gar nicht mehr. Und wenn es dafür noch Tickets gibt, dann sind das zurückgegebene Tickets. Das heißt, da ist natürlich für mich auch, es ist jetzt keine neue Tour. Ich starte jetzt nicht in einen neuen Vorverkauf. Aber momentan die Leute kaufen keine Tickets gerade. Ich glaube auch, dass viele sich daran gewöhnt haben, dass keine Kulturveranstaltungen stattfinden. Und eigentlich bräuchten wir so eine Art, von der Bundesregierung, weißt du, so eine Kampagne, dass man sagt, hey, geht wieder in die Theater, geht wieder in die Konzerte, das findet wieder statt, einfach wie so eine ganz große Kampagne über ganz Deutschland, dass die Leute einfach wieder erinnert werden, ach ja, stimmt, das kann man ja wieder machen. Aber momentan ist es echt schwierig. Also ich bin froh, dass ich nicht jetzt eine neue Tour im Verkauf habe gerade. Aber wir machen ja auch ein Festival im Anfang Juni.
Ja.
Das Dix Festival in Köln mit Female Fronted sozusagen, mit nur Frauen.
Ja.
Und da hoffen wir natürlich auch, dass es voll wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt im Juni alles noch so furchtbar ist.
Aber sag mal, wenn du dir so ein Projekt ausdenkst, dann ist das einfach rein innerlich getrieben. Du sagst, ich habe Bock auf einen Frauenfestival mit ganz vielen Musikerinnen. Und diese wirtschaftliche Komponente, also wie viele Tickets kann man verkaufen, was kann man damit verdienen, wo sind die Risiken ja auch vielleicht, wenn es irgendwie nicht klappt, dann bleiben da vielleicht dann irgendwie auch Schulden übrig, weil man hat Sachen gebucht und so.
Also das überhaupt nicht. Ich vor allem, also mit so einem Festival Geld zu verdienen, das ist also so, das ist gerade überhaupt eine so utopische Vorstellung, weil da die Manpower, die da gerade reingesteckt wird, alleine, ne, das ist ja organisatorisch einfach ein riesiger Apparat. Und ich habe es eigentlich immer so, dass ich eine Idee habe für irgendwas und das setze ich dann um und versuche das so gut wie möglich auf die Beine zu stellen, sei das jetzt ein neues Programm oder eben ein Podcast oder dieses Festival und dann oder ein Buch, ne? Und dann hast du natürlich dein Produkt und dann versuchst du das natürlich möglichst gut zu platzieren. So, aber ich denke jetzt nicht darüber nach, was gerade total viel verkaufen würde. Also das fände ich jetzt kreativ super, super schwierig, so eine Brücke zu schlagen. Ich versuche natürlich, das Beste aus meinen Produkten zu machen, so würde ich jetzt mal sagen. Aber wenn ich eine Idee habe.
Aber du machst jetzt doch nicht auf so bierdeckelmäßig?
Dass ich das durchrechne.
Ja, genau, dass du dich hinsetzt und sagst, okay.
Nee, das machen andere dann.
Okay, also das ist das Motto, ich müsste
ja,
jetzt...
Ja, das mache ich dann mit anderen Leuten. Dafür habe ich ja Menschen um mich rum, die sich auskennen. Wenn ich sage, ey, sollen wir sowas mal machen? Ist das cool? Ich hätte darauf Bock. Und dann sagen mir die Leute, ja, das ist super, das können wir machen. Das kalkulieren wir mal, das ist cool. Oder die sagen, bist du bescheuert? Das rechnet sich ja hinten und vorne nicht. Und dann kann man aber auch sagen, ja gut, aber mache ich trotzdem mal, weil es ja irgendwie cool. Also bei so einem Festival ist es bis jetzt so, dass da so finanziell haben alle ein Fragezeichen über dem Kopf, glaube
okay,
ich.
Okay. Aber man hat das Gefühl, wenn man dich so aus der Ferne jetzt beobachtet, dass du so ein paar Sachen schon so relativ bewusst machst. Also zum Beispiel gibt es ja für viele Comedians oder Künstler auch irgendwie so einen Heimatsender. Ne? Also man sagt, okay, der Künstler Stefan Raab irgendwie ist total irgendwie ProSieben immer gewesen und Joko und Klaas sind auch ProSieben und Böhmermann ist halt irgendwie jetzt ZDF. Und bei dir gibt es das zum Beispiel nicht. Also man hat das Gefühl, du versuchst das irgendwie total offen zu halten, dich flexibel, du bist auf allen möglichen Sendern zu sehen, hast irgendwie auch in der ARD eine Show, aber viel im WDR gemacht, gleichzeitig irgendwie RTL. Also zum Beispiel sowas ist ja, könnte man ja so als bewusste Entscheidung deuten, aber ist auch mehr so passiert.
Ja, ich wollte schon mit meiner Sendung im Öffentlich-Rechtlichen bleiben, so das habe ich ganz bewusst gemacht, aber ich habe eben das Glück, dass ich die Sachen machen kann, die mir Spaß machen und die mir gefallen. Und da ist es auch so, dass ich dann bei ProSieben bin und Masked Singer mache da als Gast oder eben bei RTL Freie Schnauze oder so, da bin ich dann Gott sei Dank überhaupt nicht abhängig und ich bin auch nicht so ein richtiges Sendergesicht. Ne? Also man verortet mich ja nicht in einem Sender und es gibt ja auch Kollegen, die das ganz bewusst machen und die dann auch exklusiv da sind, die dürfen dann auch gar nicht zu einem anderen Sender. Ne?
Ja, genau.
Aber das lässt man sich dann natürlich auch gut bezahlen.
Aber das heißt, du hast das jetzt einfach bewusst entschieden, ich will kein Sendergesicht werden, weil ich meine, es hätte doch wahrscheinlich auch irgendwie Anfragen gegeben, dich so exklusiv irgendwo zu binden. Das ist ja für die Sender
ja,
sehr wertvoll.
Ja, das gibt es natürlich und ich finde, ich habe auch natürlich eine große Nähe zur ARD, weil meine Sendung da läuft. Ich habe ein großes Interesse daran, dass da, dass die Plattform, auf der ich stattfinde, gut ist, dass da die Mediathek cool ist und so, dass meine Sendung da gesehen wird und ich finde auch, dass es für mich total wertig ist, bei einem Sender wie der ARD zu laufen. Deswegen glaube ich, bin ich schon eine Art Sendergesicht von der ARD, aber ich bin halt nicht exklusiv. Ne? Also ich kann auch Sachen machen bei anderen Sendern. Aber ich dürfte jetzt, glaube ich, sogar rein vertraglich ist es sowieso so, dass du, wenn du jetzt, auch wenn du nicht exklusiv bist bei einem Sender, aber du machst eine Late Night bei RTL, dann darfst du keine Late Night bei ProSieben machen. Das ist total klar. Ne? Das darfst du dann sowieso nicht. Das ist dann vertraglich sowieso festgelegt.
Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen, verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron, all die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik. Zurück zum Podcast. Und welche Rolle spielen diese Streaming-Plattformen? Also du bist jetzt ja da auch überall zu sehen. Also bei Netflix hast du ein Weihnachtsspecial gemacht, bei Amazon bist du, glaube ich, im Rahmen von also LOL oder LOL, ja, diesem neuen Bully Herbig-Format, da bist du dabei. Also ist dann einfach Streaming nur just another Sender oder ist das was Besonderes?
Also die reihen sich nahtlos in die Sender ein. Ne? Also wenn man ein Projekt hat, wo man sagt, dann überlegt man ja, also man hat eine Idee, man entwickelt was und dann denkt man darüber nach, wo könnte das laufen? Was wäre denn ein Anbieter für uns? Wo? Und dann hat man oft ein ganz klares Bild, dass man sagt, oh, das wäre auf keinen Fall was dafür, auf gar keinen Fall was dafür. Aber ey, was ist denn eigentlich mit Netflix? Das wäre doch eigentlich cool. Und das hat natürlich reichweitenmäßig ist das nochmal eine ganz andere Nummer als ein Fernsehsender mittlerweile. Ne? Also wenn man sich die Aufrufzahlen da von LOL anguckt, das hat ja gefühlt damals in der Pandemie, das war doch so erster Lockdown oder als das kam, ne? So, das war so ganz am Anfang, da hatte man das Gefühl, das hat jeder Mensch auf der Welt gesehen, zumindest in Deutschland.
Okay, aber dann nochmal andere Frage, sozusagen zu verstehen, wie du so über dein Business oder dich als Business nachdenkst. Du machst auch irgendwie keine Partnerschaften mit irgendwelchen Marken. Also ne, so Joko und Klaas machen das ja, dass man die irgendwie mit irgendwelchen Elektronikmarken oder was auch immer so in Verbindung bringt. Das konnte ich bei dir nicht so richtig finden, bewusst nicht?
Es gab bisher, sagen wir mal, noch nichts, was gepasst hätte. Also ich glaube, ich schließe das jetzt nicht kategorisch aus. Ich finde aber schon, dass man, wenn man mit einer gewissen Haltung auf der Bühne steht, dann ist es schon bei ganz vielen Produkten irgendwie schwierig zu sagen, hey, und das hier finde ich total super, weil die mir viel Geld geben. Weißt du, was ich meine? Es ist so, das gibt's vielleicht irgendwie, ne? Also ich schließe das nicht aus, aber es gab bisher noch nicht den Moment, dass ich gesagt habe, ah, das ist irgendwie cool, das ist eine coole Partnerschaft. So, also ich unterstütze natürlich Firmen, in die ich selber investiert habe, wie zum Beispiel Nevernot, wo ich mit Tijen investiert habe. Da versuche ich natürlich auch, die zu pushen und die Sachen von denen irgendwie zu zeigen und so, weil ich die cool finde und weil ich natürlich selber was davon habe. Aber das ist ein bisschen was anderes. Ich möchte ja diese Gründerinnen fördern mit und das ist schon was anderes als so Testimonial zu sein für ein Produkt.
Aber du wärst open for business, wenn nur das richtige Produkt käme, so ungefähr?
Ja. Schon, ja.
Okay, mal gucken, wer sich meldet. Da wird sich jemand melden.
Ja, ich würde es nicht ausschließen. Ich finde sowas immer irgendwie komisch, ja.
Und dann sag mal zu diesen Startup-Investments. Das ist jetzt ein bisschen dein neues Thema, hat man das Gefühl. Also du hast gerade eine Tijen Onaran, die auch schon mal hier im Podcast war, macht das ja auch. Aber es gibt ja ganz viele mittlerweile in Deutschland, die in Startups investieren, Business Angels, Männer und Frauen. Mhm. Halt mehr Männer als Frauen. Aber auch viele Prominente, die es seit neuestem oder seit ein, zwei Jahren machen, Sportler. Und du jetzt auch. Also wie viele Investments hast du denn schon gemacht?
Zwei habe ich gemacht und bin kurz vorm dritten sozusagen.
Und das ist dann immer über Tijen gekommen, die dich dann irgendwie mit reinschleppt irgendwo sozusagen?
Nee. Das erste Startup, in das ich investiert habe, das war ein Kumpel von meinem Bruder, der die Idee hatte, damals so ein Ticketverkauf zu machen. Mhm. Die sind aber dann irgendwann umgeschwenkt zu Online-Werbung. Mhm. Was super läuft und da finde ich es auch total krass, weil ich dann am Anfang so gedacht habe.
Wie heißt die Firma?
StageLink.
Mhm. Okay.
Weil die am Anfang, klar, Tickets verkaufen, da legt man sich halt mit sehr großen Business-Riesen an und das hat dann irgendwann, haben die dann den Fokus verschoben. Und dann habe ich nochmal einfach gedacht, ach so krass, ja, das ist jetzt gar nicht die Idee unbedingt, in die man da investiert, sondern es sind eher die Leute, ne? Also die, dass man von den Menschen überzeugt ist, die da ein Business vorantreiben wollen. Und die haben halt, die haben da halt genau diese Lücke erkannt. Und genauso ist es jetzt bei Nevernot auch, dass ich einfach total überzeugt bin, dass die Gründerinnen eine ganz tolle Marke hochziehen werden. Und da sind jetzt die einzelnen Produkte, ne, wenn die finde ich jetzt gar nicht so, also da gibt's jetzt nicht, wo du sagst, so, boah, das ist einfach das ist ja das Ding des Jahrtausends, sondern ich glaube einfach an die beiden Frauen total.
Okay, das heißt, die Idee ist, glaube ich, so Periodenprodukte auch zu verkaufen, ne?
Ja, das geht so um Intimate Wellness-Sachen, ne? Also es gibt, die haben eine totale Brandbreite an Produkten, auch was jetzt so nach und nach kommt. Es gibt Soft-Tampons, das war so das Ding, wo ich total getriggert wurde. Das sind so Tampons ohne Bändchen, ne? Das, falls ihr das was sagt. Und die einfach.
Ja, so, ja.
Ja, ist vielleicht nicht dein Thema, aber das ist auf jeden Fall was ich überhaupt nicht wusste, dass es das gibt. und ja, die machen ganz tolle Sachen. Jetzt so Massagekerzen haben die und Gleitgele. Mhm. Und die machen einfach, die haben auch noch wahnsinnig viel vor.
Und da kommt jetzt noch mehr von dir? Also ist das jetzt so, dass du dir vorgenommen hast, da jetzt, sagen wir mal, in den nächsten Jahren immer 3-4 Firmen pro Jahr mit dabei zu sein?
Das, ja, kommt drauf an. Also 3-4 ist vielleicht jetzt was viel, aber ich habe natürlich in der meiner Arbeit, in der ich ja dann auch Tijen kennengelernt habe, weil ich in meinem Buch auch darüber geschrieben habe, wie krass das ist und wie viel weniger Zugang Frauen zu Kapital haben, ne? Und wie viel weniger Frauen gründen und so. Und da habe ich so viel mit Tijen drüber gesprochen. Und die macht ja jetzt einen Risikokapitalfonds, der nur in female gegründeten Unternehmen investiert, was natürlich auch ein riesen Business Case ist, ne? Weil es ja Studien gibt, die sagen, Unternehmen, was von Frauen gegründet wurde, das performt auf lange Sicht besser als eins, das rein männlich gegründet wurde. Und trotzdem kriegt sie halt immer so dieses, Mensch, ist so toll, dass du dich hier engagierst, ne? So als würde sie Charity machen. Und sie macht aber ein total gutes Business Case eigentlich.
Und hast du in den Fonds rein investiert?
Ich glaube, das kann man noch gar nicht. Ich glaube, das ist noch gar nicht fertig.
Ah, okay.
War mein letzter Stand.
Aber das, okay, also du würdest aus...
Sofort.
Okay, aber du willst eher in diese Branche hinein aus, sag mal, eher aktivistisch gesehen und du hast Lust, da was zu verändern und Frauen zu unterstützen und weniger nach dem Motto, da kann ich mein Geld gut anlegen, das ist nämlich eine Anlageklasse, das macht mich wohlhabender.
Ja, wenn man beides verbinden kann, ist es doch perfekt. Also ich laufe jetzt nicht mit der Schere im Kopf rum, nur Frauen. Aber ein Großteil davon finde ich schon total sinnvoll. Und die haben ja auch wirklich gute Ideen. Aber mein Vater ist Banker, ne? Also der sagt, breit streuen. Deswegen mache ich das da auch.
Was machst du also als Streuung? Machst du dann irgendwie auch jetzt Bitcoin und sowas?
Ich habe da tatsächlich ein bisschen, aber sehr wenig. Sehr, sehr wenig. So, weil ich das nicht verstehe. Und wenn ich was nicht verstehe, dann kann ich das nicht machen.
Und so klassisch Börse machst du, also das ist jetzt auch gerade so ein Hype, ne? Alle sind irgendwie bei Trade Republic oder bei den ganzen neuen Neo-Brokern und legen irgendwie in Aktien an. Bist du da auch irgendwie erfasst worden von dieser Welle?
Nee, wie gesagt, mein Vater ist Banker und ich bin mit Aktien schon seit meinem 18. Lebensjahr vertraut und mit Fonds so. Da bin ich mit groß geworden so. Also ich habe da gar keine Angst vor zu investieren. Weil mein Vater mir das schon immer vorgerechnet hat, dass es Quatsch ist, das Geld auf dem Konto liegen zu haben und so, ne? Also solche Sachen, da bin ich jetzt gar nicht so weit weg von. Aber dass man das jetzt so auf dem Handy schnell mal so eine Aktie von Apple kaufen kann und die dann so beobachtet, das habe ich tatsächlich auch, das so Einzelaktien, weißt du, die ich dann so einfach aus Spaß mal beobachte. Und dann bin ich immer froh, dass sich da jemand bei mir drum kümmert, der ein bisschen mehr Ahnung hat.
Sag mal, zwei, drei Firmen, kennt man irgendwelche? Guckst du dir Netflix irgendwie Aktie an oder irgendwie, keine Ahnung, ProSieben-Aktie oder was guckst du dir an?
Ich gucke mir so BioNTech-Aktie an und Apple, Netflix.
Okay.
Aber nur so zum, weißt du, ich find das sehr weird, übers Internet, übers Handy irgendwie große Aktienberge zu kaufen und dann so, das ist ja wie, das kommt mir vor wie Zocken am Handy dann.
Ja, manche machen es ja auch so, also man kann es glaube ich so und so betreiben.
Ja, das ist, da habe ich aber keine Zeit für.
Was ist denn, wenn man sich deinen Alltag vorstellt, für dich irgendwie, sagen wir mal, am meisten Zeit füllen, ist dann ein Programm sozusagen konzipieren oder ist es dann einfach, ja, also was ist es am Ende, wie muss man sich das vorstellen? Also du bist ja jetzt in den verschiedensten Shows, in dieses jeweils so da die jeweilige Rolle vorbereiten oder was fühlt dich aus?
Also mal, das gibt ganz unterschiedliche Phasen. Es gibt die Phase, die kurz vor einem Programm ist. Wenn ich ein neues Programm schreibe, dann habe ich normalerweise wirklich Wochen geblockt zum Schreiben. Dann gehe ich in kleine Shows und teste meine neuen 5 Minuten, die ich gerade gemacht habe. Treffe mich mit KollegInnen, quatsch über die Nummern, ändere nochmal. Also das ist eine ganz crazy Phase. Dann gibt es die Phasen, wo ich komplett auf Tour bin, nebenbei Promo-Sachen mache, sowas wie heute hier. Dann gibt es auch Phasen, wo ich nur Promo mache, wo ich wirklich 2 Wochen lang für eine bestimmte Sendung oder für einen Podcast oder was auch immer oder für Buch Promo mache. Meistens ist es so, dass ein Mischmasch aus allem ist, also dass ich am Wochenende auf Tour bin, dann unter der Woche eben solche Interviews mache wie mit dir, dann aber Inhalte für die Sendung liefern muss. Und natürlich nebenbei auch noch schreibe dann. Das alles ja mittlerweile online und auch per Zoom und so. Das heißt, man hat irgendwie viel mehr Arbeit als vorher, weil vorher hat man sich ja immer getroffen und dann konnte man nur eine Sache machen. Dann hat man sich an dem Tag mit denen getroffen und heute macht man halt 10 Zoom-Konferenzen am Tag. Aber die schönste Phase ist eigentlich für mich immer, wenn ich mich auf ein Projekt konzentrieren kann. Also wenn ich nur eine Sache mache. Ich habe jetzt Anfang des Jahres nur den Podcast mit meinem Bruder gemacht, der im Sommer rauskommt. Mhm. Und das ist total super, weil dann da hat man echt so nur die eine Sache, auf die man sich fokussieren kann. Und dann vermischt sich natürlich jetzt gerade trotzdem alles. Ne? Jetzt kommt gerade Promo fürs Festival, Promo für die Sendung, Inhalte für die Sendung und dann aber auch Sponsoren akquirieren für das Festival, Line-up fürs Festival festmachen, Kooperationen mit Radiosendern besprechen und so weiter. Also da ist jetzt gerade ist es total, passiert so alles auf einmal.
Ist denn das so, also meine Beobachtung ist mal so ein bisschen das Thema zu wechseln, was Schwererem zu kommen, dass heutzutage auch, das ist was Deutsches, dass die größeren Comedians alle auch sehr, wie soll man sagen, politisch geworden sind. Bei dir ist es ja auch, du hast jetzt ein Thema. Also das ist jetzt, bewegt dich jetzt offensichtlich selber, also das eine Frauengerechtigkeit, aber es ist ja auch, wenn man sich anguckt, jetzt so Böhmermanns Ansatz, ja, wie auch Joko und Klaas so positioniert sind, wie die auf bestimmte Sachen reagieren. Ist das neu oder war das schon immer so? Oder kommt es mir nur neu vor, dass jetzt zwar auch die Comedy-Welt ja lustig ist, aber auch irgendwie total, ja, zwangsläufig vielleicht auch politisch ist?
Ich glaube, das ist eine Persönlichkeitsfrage. Ich glaube, es gibt immer noch auch viele, die sagen, dass ich bin einfach unpolitisch auf der Bühne und es bleibt so. Aber ich glaube, dass wenn man selber merkt, was man für eine Verantwortung hat, weil mit Reichweite kommt natürlich auch Verantwortung, mit großen Hallen kommt Verantwortung. Wenn ich auf der Bühne stehe und sehe die ersten 10 Reihen, das sind ganz junge Mädchen, die mich mit riesigen Augen angucken, wo ich genau weiß, denen kann ich jetzt alles erzählen. Also ich habe eine totale Macht, aber auch halt eine riesige Verantwortung. Und dann merkt man eben auch, dass man eine Stimme hat, die was ausmacht. Ne? Also wenn man dann sich einem Thema widmet, was einem wichtig ist und darauf mal aufmerksam machen kann, dann ist das schon, das ist, glaube ich, so eine persönliche Sache. Ich weiß nicht, ob das jetzt man sagen kann, dass das bei allen so ist, aber ich glaube, wir leben halt auch in Zeiten, wo man sich als großer deutscher Künstler oder Künstlerin gar nicht enthalten kann, weil so viele wichtige Dinge sind, zu denen man sich positionieren muss, finde ich, gerade aus der Verantwortung heraus, ein deutscher Künstler zu sein. Ich glaube, das sind die Zeiten auch, in denen wir leben.
Vielleicht ist es ja auch generell so, dass, wenn man jetzt international guckt, ist es ja auch so, dass so im Guten wie im Schlechten Leute mit großen Reichweiten auf einmal sehr politisch werden. Also ich meine, Donald Trump war ja am Ende irgendwie auch erstmal nur ein Fernsehphänomen und dann auf einmal Präsident. Und selbst in der Ukraine, der Präsident war ja vorher, glaube ich, auch Schauspieler und auch Comedian und ist jetzt Präsident. Also es scheint ja so zu sein, dass irgendwie große Reichweiten fast darüber entscheiden, ob man, was man machen möchte. Und wenn man dann Politik machen möchte, dann kann man es machen scheinbar. Also das ist ja eine neue Dynamik. Vorher musste man halt wirklich eine politische Laufbahn machen und dann konnte man am Ende dann als Krönung vielleicht mit 70 ja irgendwie ein Amt da bekommen. Aber jetzt ist es irgendwie, ist Reichweite alles.
Naja, vielleicht ist es auch so, dass man jetzt so in der Comedy-Kabarett-Ecke, wenn ich jetzt ein Stück mache über die Kirche oder so oder was mich interessiert oder die Gesetzgebung im Bereich von Abtreibung, dann recherchiere ich natürlich dazu, ne? Ich informiere mich ja total, weil ich mich dazu auskennen will und ich will ja Zusammenhänge darstellen. Ich will ja immer noch auch lustig sein. Ich habe darüber über den Paragraphen 219a, der in Deutschland die Werbung für Abtreibung verbietet. Darüber habe ich eine Riesennummer im Programm und die ist total lustig. Also die Leute lachen sich ja tot, weil man aber diese völlig absurden, frauenfeindlichen Zusammenhänge die sind so absurd teilweise, dass es einfach sehr, sehr lustig ist, darüber zu sprechen. Und ich glaube, dann bricht man so höchst komplizierte Zusammenhänge so einfach runter, dass man die plötzlich versteht und auch einfach in vielen Themen so drin hängt. Also ich finde das gar nicht so weit weg, ehrlich gesagt.
Und Reichweite als solches, also achtest du da jetzt viel drauf? Ich meine, offensichtlich ist ja für dich auch also Reichweite ein Erfolgsfaktor. Also Fernsehreichweite hast du jetzt nicht so direkt in der Hand, aber du guckst ja auch, welche Sendung gehe ich und siehst dann, Netflix kann mehr hebeln als andere. Ist das für dich, also wie stark beschäftigst du dich mit irgendwie jetzt Instagram, YouTube, so wirklich Reichweite, dass du daran arbeitest, du sagst, okay, das muss ich machen, weil deine Berufswelt fing ja an, da gab es das in der Form noch nicht.
Ja, es ist auf jeden Fall total wichtig, das merken wir jetzt auch im Festival, in der Arbeit, dass man da möglichst reichweitenstark arbeitet. Ne? Ich setze mich jetzt aber nicht hin und gucke mir meine Followerzahlen an und denke, oh, ich muss da irgendwie das mal, oh Gott, da könnte ich viel mehr machen. Ich glaube, ich bin da total, bin da noch echt jemand, die super wenig macht, vergleichsweise. Und das könnte man sicher auch effizienter machen und so, aber es ist wichtig, aber ich finde auch, dass natürlich die Kunst irgendwie immer noch im Vordergrund stehen muss. Also sich jetzt alleine irgendwie als Künstler möglichst hoch zu pushen und zu sagen, ich will jetzt einfach, egal was kommt, ich brauche mehr Reichweite, ich brauche die meisten Follower, ich muss hier die größten Zahlen abgreifen. Das ist ist jetzt nicht mein erstes Anliegen, aber natürlich gucke ich, wenn Angebote kommen, was ist das, macht das Sinn, ah super, das können wir nutzen, die haben viel Reichweite eben, um Leute zu erreichen, die kommen dann zum Festival, das bedingt sich dann, oder ah super, da können wir was machen mit dem zusammen, weil dann startet unsere Sendung bald und das hilft uns und so, also solche Überlegungen gibt es natürlich dauernd.
Machst du in dem Zusammenhang auch Gedanken über deine Marke, also so nach dem Motto, es würde der Marke Caroline Kebekus gut zu Gesicht stehen, wenn jetzt Netflix irgendwie ein Weihnachtsspecial mit dir machen würde, oder siehst du das aber als Marke oder sagst du, nee, das ist einfach, ich bin ja eh ich und das ist ja auch mein Name, insofern mit einer Marke hat das nichts zu tun.
Naja, man hat die ja immer selber in der Hand durch die eigenen Inhalte, aber natürlich guckst du, wenn es eine Anfrage gibt von XY, dann überlegst du natürlich, passt das überhaupt zu mir? Das ist doch total seltsam, wenn ich da jetzt auftauche, selbst wenn ich irgendwie die Leute mag oder so, aber das ist irgendwie nicht meine Welt und das würde, das passt eben nicht zu meiner Haltung da oder so. Also das sind schon Gedanken, die man sich auch ständig macht, klar, natürlich.
Und wie oft, also wie viele Sachen generell sagst du so ab im Monat? Also gibt es so Anfragen von Werbung, habe ich jetzt schon rausgehört, bis zu Auftritten? Also ist dann so 20, 30, 40 Mails, die du per se einfach mal absagst oder dein Team einfach absagt?
Pro Tag, ja.
Wirklich, pro Tag?
Wahrscheinlich. Also es sind Wahnsinn.
Wow.
Ja. Ja, also ich müsste jetzt nochmal nachfragen, aber das sind sehr viele Anfragen pro Tag. Da sind natürlich auch super viele Sachen dabei, wie zum Beispiel, hey, mein Kumpel heiratet nächste Woche.
Okay. Kannst du mal
ein Video schicken. So, also das ist das, ich glaube, das ist das meiste, was kommt. So, ne? Das ist natürlich super viel. Aber wir sagen sehr, sehr viel ab, auch einfach, weil ich das auch mit der Zeit irgendwie gelernt habe, dass die Sachen besser werden, wenn man sich auf einzelne Dinge fokussiert. Und ich habe ja mit den Sachen, die ich selbst mache, ne, aus mir heraus, also mit meiner Tour und meiner Sendung und jetzt demnächst auch mit dem Podcast, bin ich einfach voll. Also da passen wirklich nur so kleine Einzelsachen rein, wie man auftritt, eben bei Masked Singer oder bei Freischnauze oder so, wenn es dann zufällig an dem Tag passt. Aber die meisten Anfragen müssen wir gerade absagen, weil es einfach, ja, die nächsten 2 Jahre sind einfach rappelvoll.
Also die nächsten 2 Jahre überblickst du schon und sagst, okay, ja, da ist einfach wahnsinnig
viel los. Das ist aber normal, ja. Das ist aber normal. Das ist ja auch in meinem, okay, Live-Business ist das total normal, dass man die nächsten 2 Jahre, das müssen ja auch die Venues, ne, die müssen ja auch wissen, wann wer wie spielt. Also das ist ganz oft sehr, sehr weit im Voraus schon geplant.
Wer hier häufiger Geschäftsreisen macht, machen muss und zum Beispiel auch Hotels selber von unterwegs buchen können möchte, größtmögliche Flexibilität schätzt und gerne seine Dinge digital regelt, na, wer könnte da nicht gemeint sein? Der sollte unseren neuen Partner, unseren neuen Family-Partner HRS kennenlernen. Ich freue mich natürlich immer über neue sogenannte Family-Partner bei uns hier im OMR-Universum. Es gibt eine Menge Verbundenheit und Austausch und man kann zum Beispiel ganz konkret HRS erleben. Am 7. und 8. Mai rund um unser Festival gibt es eine eigene Buchungsseite für Unterkünfte von HRS. hrs.de/omr. Dort findet ihr Unterkünfte natürlich in Hamburg, aber auch zusätzlich solche, die im Umland sind und von denen aus man sehr schnell mit Regionalzügen oder dem Auto doch in der Messe Hamburg sein könnte. Häufig sind dort die Preise nochmal viel angenehmer als bei den großen Stadthotels während des Festivals. Übrigens, unabhängig davon, wo ihr schlaft, solange ihr über HRS bucht, kompensiert HRS alle CO2-Emissionen, die aus den Buchungen und Übernachtungen im Rahmen des Festivals entstehen. Also, was die Zimmer betrifft, first come, first serve, hrs.de/omr. Zurück zum Podcast. Wie lange, glaubst du, geht das noch? Also, es gibt ja Künstler jetzt im Musikbereich, Lindenberg, irgendwie, der schafft es jetzt bis, weiß ich nicht, wahrscheinlich bis zu seinem Lebensende, großen Hallen voll zu machen und einfach so die Ikone zu sein. Mhm. Und dann gibt es ja auch, ne, welche, wo das irgendwie ja irgendwann wieder weg war und dann das sagt man irgendwann so, weißt du noch damals oder kennst du den noch oder hast du noch so, wo, was glaubst du, was bei dir passiert und wie denkst du darüber nach?
Also ich hoffe, dass mir nie dieser Hunger nach der Bühne verloren geht und dass mich auch immer neue Themen irgendwie mitreißen und man so leidenschaftlich darüber sprechen kann. Deswegen, also ich hoffe, dass ich das einfach mein Leben lang machen kann. Aber ich glaube, es ist unrealistisch zu denken, ja, ich kann jetzt mit meinen nächsten zwei Programmen, die ich noch mache, werde ich immer zweimal hintereinander die Lanxess Arena ausverkaufen. Also ich glaube, das sind so Phänomene, die, da muss man sich jetzt nicht vormachen, als würde das für immer so bleiben. Also ich glaube schon, dass es wahrscheinlich irgendwie mal weniger wird. Aber ich glaube schon daran, dass ich so als Künstlerin mir eine gute Zuschauerschaft irgendwie bei der Stange halten kann.
Verfolgst du denn sowas als irgendwie Mario Barth, irgendwie Olympiastadion? Das war ja so eine Art Mutprobe oder keine Ahnung, so ein Schwanzvergleich. Okay, guck mal, wie groß ich das schaffe. Mhm. Ist sowas auch, wo du nachdenkst, dass okay, deine Metrik, da ist die Lanxess Arena, oder denkst du auch, es müsste sogar noch mehr gehen, also auch mal Olympiastadion oder was, ab wann würdest du auch sagen, okay, das lohnt sich eigentlich nicht mehr?
Nee, also eigentlich ist ja schon Lanxess Arena absurd, ne? Also wenn du dir die Entfernungen anguckst, vom höchsten Rang ganz hinten zur Bühne, da brauchst du ja Minuten, um das abzulaufen. Das ist schon hart, ne? Also ich finde mit Wort, sich in ein Stadion zu stellen, schon einfach dann sehr grotesk. Also dann finde ich, ist dann irgendwo auch eine Grenze, wo man dem Zuschauer dann auch sehr viel zutraut. Mhm. Das muss dann nicht sein. Also brauche ich jetzt nicht. Nur um den Jungs da zu beweisen, dass ich die Tickets verkaufen würde, weiß ich nicht. Nee, das brauche ich nicht.
Okay, aber Lanxess Arena, du hast auch so im Kopf, dass das auch trotzdem nicht beibehalten werden kann, wahrscheinlich. Also das ist irgendwie jetzt gerade so und die nächsten Jahre wahrscheinlich auch noch, und dann irgendwann ebbt es wieder ab.
Ja, ich gehe da jetzt mal von aus.
Oder, ich meine, macht da was mit einem.
Ja, das ist doch aber normal, oder? Dass man sowas, also so krasse Verkaufszahlen als Wortkünstler, bei Musik gibt es das ja wirklich ab und zu, aber da glaube ich einfach nicht dran, dass man das so lange durchhält. Und das ist auch voll okay. Also das ist auch total gut. Ich meine, wenn ich mein Leben lang irgendwie in so Größen wie im Gloria-Theater vor 500 Leuten spielen kann, ey, dann bin ich doch ein wahnsinnig glücklicher Mensch.
Okay. Gibt's denn so amerikanische Vorbilder, sozusagen auch so Karrieren? Du hast auch schon ein paar Mal erzählt, dass, glaube ich, für dich Anke Engelke zum Beispiel, Gabi Köster waren für dich so prägend, weil die also in der Generation vor dir auch gezeigt haben, auch Frauen können sehr erfolgreich im Comedy machen. Gibt es aber nicht amerikanischen, sagen wir mal, Bilder, auf die du guckst, oder Karrieren, Personen, wo du sagst, okay, da zeigt sich dir mal ein bisschen was man aus meinem Job alles so rausholen kann?
Klar, es gibt natürlich Leute wie Sarah Silverman oder Amy Schumer, Chelsea Peretti finde ich wahnsinnig lustig. Da gibt es natürlich total viele, auch alle, die aus dem Saturday Night Live.
Chelsea Peretti?
Ja. Find's nicht lustig.
Doch, ich finde es so lustig, dass du es sagst, weil deren Bruder, der Jonah Peretti, ist der Gründer von BuzzFeed und der Huffington Post, und war vor 4, 5 Jahren bei uns auf dem Festival, hat da irgendwie als BuzzFeed gerade losging, so ein bisschen davon erzählt. Und dann hat er mir irgendwie so beim Abendessen erzählt, dass seine Schwester Comedian ist. Und da dachte ich mir so, ja, okay, also es gibt ja gerade in den USA sehr viele Comedians, die dann da irgendwie auftreten. Und dann habe ich seitdem die so ein bisschen verfolgt, mehr so auf der Schiene. Und jetzt höre ich das von einer großen deutschen Comedian, dass du die sozusagen auch entdeckt hast, aber wahrscheinlich nicht über den Bruder, sondern einfach, weil die groß geworden ist.
Ja, aber schon vor Jahren irgendwie. Also die hat unglaublich lustige Nummern. Aber es ist halt, ich finde es schwierig, so den amerikanischen Markt und den deutschen Markt so zu vergleichen. Auch so auf Tour sein in Amerika ist natürlich was völlig anderes als in Deutschland, ne? Das sind riesige Entfernungen, die da hinter sich bringen müssen. Die spielen in ganz kleinen Clubs, teilweise wirklich auf dem Land. Das ist dann ein riesiger Unterschied, ob man da auf dem Land spielt oder in der Stadt oder so. Aber natürlich so vom Fernsehen und vom Streaming ist Comedy und vor allem Stand-Up-Comedy da ja ganz anders angesiedelt als bei uns, ne? Also das hat einen viel höheren Stellenwert auch kulturell. Ich gucke schon ab und zu mir Sachen an, aber zum Beispiel nie, wenn ich ein Programm schreibe gerade, weil ich immer viel zu viel Angst habe, dass mich irgendwie so unterbewusst irgendwas, dass ich mir sowas abspeichere oder so. Aber sonst, ich gucke schon ab und zu, aber ich bin jetzt nicht so ein Nerd. So, mein Bruder ist zum Beispiel totaler Nerd, der guckt sich alles an, der kennt jeden amerikanischen Comedian, zieht sich alles rein. Der weiß immer, wenn man ihm so einen Witz sagt, dann weiß der immer, von welchem Comedian das ist und so. So ist es nicht unbedingt bei mir. Weil ich baue mir jetzt nicht so Dinge, so Luftschlösser, die ich so erreichen will, weil ich will so werden wie der oder die oder so. Aber es gibt ja immer Dinge, die man sich von anderen so ein bisschen abgucken kann, ne? In jeglicher Hinsicht, finde ich. Also menschlich und aber auch fürs Business und auch so für den Umgang im Business. So, dass da, finde ich, kann man sich super gut Sachen einfach so abgucken.
Okay, okay. Okay, danke dir so für den. Ich habe ja versucht, so ein bisschen wirtschaftlichen Einblick, aber du stellst es ja gekonnt so dar und ich glaube es dir auch, dass das für dich so, ja, es ist ein Business, aber so richtig so tiefer in die Zahlen gehst du doch nicht rein und irgendwie so ein Bierdeckel-Kalkulation, da machen das schon andere so. Also,
ja, das ist gar
sympathisch.
Nicht, ich glaube, dass es gar nicht möglich ist, so kreativ zu arbeiten und dann gleichzeitig das alles so zu kalkulieren. Also dafür brauche ich echt andere Leute.
Wer ist denn, hast du dir jemals darüber Gedanken gemacht, wer wohl der bestverdienste deutsche Comedian oder Comedienne ist?
Nee, wieso du? Hast du dir Gedanken gemacht?
Jetzt gerade habe ich das gefragt. Also, ja. Wer damit wohl in dieser Profession wirtschaftlich am erfolgreichsten ist. Aber es ist wahrscheinlich jemand, der es lange gemacht hat und lange die großen Hallen gespielt hat. Also,
ich denke, ja.
Ich habe irgendwie so, ja, Atze Schröder und so im Verdacht.
Du, ich habe den vorgestern getroffen. Ich habe verpasst, den zu fragen.
Ja, das holen wir mal.
Wahrscheinlich schon.
Aber du produzierst ja auch. Du hast ja noch eine Produktion über alles. Also ich meine, du machst ja schon, also ne, das ist ja so, wenn man erfolgreich ist, dann macht man ja auch alles selber. Insofern hätte ich jetzt gedacht, dass da noch mehr auch sozusagen ganz konkreter unternehmerischer Drive drinsteckt, weil du sagst, okay, ich lass mich jetzt nicht mehr irgendwie rumkommandieren, sondern ich rechne alles auf eigene Rechnung ab und vor allen Dingen besitze die Firmen, die das machen.
Ja, auf jeden Fall. Also das mache ich ja. Ne? Ich will natürlich von dem, was ich mache, am meisten selbst profitieren. Und davor habe ich lange gezögert, weil ich nicht wollte, dass Leute denken, ich wäre irgendwie größenwahnsinnig oder ich würde eben, hätte nicht genug Demut. Da wird es ja immer kritisch, wenn man Frauen Demut abspricht, dann sind die immer direkt schwierig. aber trotzdem heißt das ja nicht, dass ich in jeder Kalkulation mit involviert bin. Da würde mir der Kopf platzen. Also ich bin jetzt schon in so viel involviert, dass ich denke, oh, ich könnte es mal wieder runterschrauben. So, weil deswegen, das meine ich, es ist gar nicht möglich, den Business Case sozusagen so im Blick zu haben, selbst persönlich und dann noch so kreativ zu sein. Also ich bin froh, dass ich meine Tourmanagerin habe, die die ganzen Berechnungen macht und Kostenabrechnungen und alles und meine Agentin, die Constanze Weihrauch, mit der ich die Unterhaltungsflotte gegründet habe, die unsere Produktionsfirma, die die ganzen Gespräche mit den Sendern führt und die Kalkulationen macht und so. Also klar habe ich über alles so einen Überblick und ich kriege immer Updates und sagen, ey, komm, wir nehmen ein bisschen mehr Geld ins Bühnenbild und oder wir investieren jetzt mal mehr in die Band oder wie auch immer und das segne ich natürlich mit ab. Aber mich da so reinzuarbeiten und irgendwie mit in der da in die Kalkulation zu gehen, ey, da bräuchte ich ein zweites Leben für.
Wie viele Leute arbeiten eigentlich denn direkt bei deinen Firmen, also diesen beiden? Wie viele Mitarbeiter hast du da, so, für die du verantwortlich bist?
In der einen arbeiten nur wir zu zweit und in der anderen sind es schon fünf.
Na gut, das ist ja noch einigermaßen überschaubar. Da kennt man noch alle persönlich.
Ja, ja, das schon.
Na gut, alles klar. Danke dir.
Cool.
Ciao, ciao. Der nun folgende Hinweis liegt mir persönlich mehr am Herzen als so manch anderer Hinweis hier. Ganz einfach, weil es um die Europawahl geht am 9. Juni. Erstmalig dürfen auch 16- und 17-jährige Menschen da mitwählen und die Zukunft Europas mitgestalten. Und ich glaube, es ist einfach wahnsinnig wichtig, gerade in dieser krisengeplagten, globalisierten Zeit, dass man ein Gegengewicht hat zu den verschiedenen anderen Mächten auf der Welt. Und zwar am Ende wirtschaftlich, politisch, vielleicht sogar militärisch. Es geht darum, Europa mitzugestalten. Dazu kommt, dass Europa uns einfach wahnsinnig viele Annehmlichkeiten verschafft hat in den letzten Jahren. Sei es nur das problemlose Reisen, den Euro oder das Datenroaming ohne Gebühren. Europa ist trotz aller Kritik einfach der richtige Weg. Und das sieht auch die Hamburger Senatskanzlei so, die diesen Hinweis hier unterstützt, die aber auch verschiedene andere Aktionen unterstützt, die dafür gesorgt haben, dass verschiedene Hamburger Berufsschüler Wahlwerbespots drehen. Diese Menschen werden übrigens auch auf dem Festival präsent sein und dort so EU-Hoodies tragen. Soll ich hier explizit erwähnen, aber es gibt den ganzen Mai über in Hamburg auch die sogenannten Europawochen, einfach um Menschen zu animieren, im Juni wählen zu gehen, am 9. Juni konkret. Ich werde es hier bei uns in der Firma auch versuchen hinzubekommen, alle dazu zu animieren. Es macht einfach total viel Sinn. Mehr Informationen, wenn überhaupt nötig, findet ihr unter hamburg.de/Europawochen oder in den Shownotes dieses Podcasts. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.